Der komplette Kotflügel zerkratzt, auf der Heckscheibe stand mit Lippenstift geschmiert Impfhure oder Pharmahure.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge habe ich Krankenschwester und Pflegeaktivistin Franziska Böhler zu Gast. Ihr erstes Buch, I'm a Nurse, in dem sie über Missstände im Gesundheitssystem aufklärt, machte sie 2020 quasi über Nacht berühmt. Sie wurde zum Gesicht ihrer ganzen Berufsgruppe und das während der aufkommenden Corona-Pandemie. Für die Medien und die breite Öffentlichkeit wurde sie zu einer zentralen Anlaufstelle, um Fragen zu klären und Einblicke ins Gesundheitssystem zu bekommen. Doch mit der Zeit entwickelte sich eine Erwartungshaltung, der Franzi trotz größter Mühe nicht mehr gewachsen war. Auch der Hass gegen sie als Person nahm irgendwann drastische Ausmaße an. Sie erhielt Morddrohungen, wurde angespuckt und sogar in ihrem Zuhause terrorisiert. In der Folge spricht Franzi mit mir schonungslos offen über diese traumatische Zeit und erzählt, wie sie wieder heilen konnte. Wir sprechen aber auch generell über die katastrophalen Bedingungen in der Pflege und den Frust, der damit einhergeht, dass sich nichts daran ändert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Franzi, wie schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Hallo, sehr gerne.
Wie geht's, wie steht's?
Gut. Gut, ich bin wieder voll im Arbeitsleben angekommen jetzt nach dem Urlaub. Die Kinder haben noch Ferien, läuft alles so seinen Gang.
Sehr schön. Ich freue mich auf das heutige Gespräch. Ich habe in dein Buch reingelesen und bin total begeistert, wie offen und emotional tief du blicken lässt. Freue ich mich einfach darüber, jetzt heute mit dir zu quatschen. Bevor wir also richtig einsteigen, vielleicht eine ganz grundlegende Frage. Krankenschwester werden. War das schon immer dein Wunsch oder wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich glaube, das liegt mir so ein bisschen im Blut. Ich habe mit 4 diesen obligatorischen Arztkoffer bekommen, ne, diesen Plastikarztkoffer mit dem Stethoskop und den Verbänden und dem ganzen Kram. Und mein Papa, der war selbstständiger Handwerker, da gab es immer was zu verarzten. Ich hatte viel zu tun als Kind und ich habe dann schon ganz früh gesagt, Ich möchte Kinderkrankenschwester werden. Erst wollte ich Kinderkrankenschwester werden, als ich klein war. Und dann habe ich natürlich auch jeden Besuch wahrgenommen, den man im Krankenhaus tätigen konnte, wenn Oma oder Opa irgendwas hatten. Und habe dann aber auch ein Praktikum gemacht. Da war ich 15 in der Kinderklinik damals. Und nach der Schule habe ich dann FSJ gemacht im Seniorenheim. Und ich hatte mich damals tatsächlich in der Kinderkrankenpflegeschule und in der normalen Krankenpflegeschule beworben. Da kam die Zusage eher. Mhm. Und deswegen bin ich dann quasi Krankenschwester geworden, ja.
Du betonst immer wieder, dass du deinen Job trotz all der Missstände liebst. Warum ist das so? Was ist das Schöne daran?
Ja, wenn man mir die Frage stellt, was ich mir sonst noch vorstellen könnte, was ich beruflich machen können wollen würde, dann fällt mir nichts ein tatsächlich. Nichts, gar nichts. Also Espresso trinken in einem Buchladen, vielleicht hätte ich irgendwie Bücher verkauft, sowas, aber das ist ja auch nichts. Ja, aber es macht mir Spaß einfach und ich muss tatsächlich sagen, dass mir mein Beruf immer Spaß gemacht hat. Ich bin ganz selten morgens aufgestanden oder ja zum Spätdienst und habe mir gedacht, oh Gott, nicht schon wieder dahin. Das ist mir tatsächlich sehr, sehr selten passiert bis zum heutigen Tag.
Ja, deinen Enthusiasmus für deinen Job hast du irgendwann auch auf Social Media geteilt und hast mittlerweile eine betrachtliche Reichweite erreicht von 240.000 AbonnentInnen. War das damals dein Ziel, eine Reichweite aufzubauen oder war das eher Zufall?
Nee, gar nicht. Ich habe ein Foto hochgeladen, das war 2017 und nach einem Spätdienst mit meiner Freundin in unserem Patto-Aufzug in Dienstkleidung. Und das Foto habe ich einfach hochgeladen und habe den damaligen Dienst beschrieben, ohne mir irgendwas dabei zu denken. Und ich hatte 300 Follower, so dieses typische Programm mit Katzenbildern und Blumen aus dem Garten. Ja. Und habe halt auch mehr geguckt als gemacht. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und das Bild hatte unglaublich viele Kommentare, ganz viele Likes, ganz viele Menschen, die sich austauschen wollten. Und das waren jetzt nicht nur KollegInnen aus dem Beruf, sondern das waren auch Angehörige, das waren Menschen, die einfach so ihre Berührungspunkte mit dem Gesundheitssystem hatten. Es waren Menschen, die sich dafür interessiert haben. Und dann habe ich am nächsten Tag zu Svenny, meiner Freundin, gesagt, guck dir das mal an. Wahnsinn, das ist ja krass. Und Insta war damals, 2017, das, was zu dem es jetzt gerade wieder wird. Nämlich so eine Plattform für Mode, für seichte Unterhaltung. Und das meine ich gar nicht wertend. Ich brauche das manchmal auch abends einfach abschalten und irgendwas konsumieren, was jetzt nicht kognitiv anspruchsvoll ist. Hm. Aber diese politisch aktivierten, diese politisch aktiven Accounts oder Aktivismus an sich, das war damals einfach noch nicht so vertreten. Hm. Und vielleicht haben wir da so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen.
Ja, wie bist du denn mit dieser plötzlichen Aufmerksamkeit umgegangen?
Das kam ja nicht über Nacht. Das hat sich dann über die Jahre einfach so ergeben. Ich habe immer mal wieder was gepostet, immer mal wieder was geschrieben, wenn es ein Problem gab, ein Gesetzesentwurf, wieder irgendwie eine Schlagzeile. Und das hat sich dann peu à peu so entwickelt, so dass es so erste Printmagazine gab, die was schreiben wollten. Und eigentlich so richtig los ging es, als Jaka, meine Co-Autorin des ersten Buches, die schrieb mich 2019 an und fragte mich also wirklich ganz konkret, sag mal, könntest du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben? Und ich habe dann gesagt, oh Gott, nein, auf keinen Fall. Also ich war ja ganz normal irgendwie, so wie alle anderen auch. Und ich konnte mir das so gar nicht vorstellen, ich soll ein Buch schreiben. Hm. Und dann haben wir uns in Hamburg getroffen und sie sagte dann, das ist eigentlich, du transportierst das gut, das Thema ist wichtig. Ja, und dann fingen wir an zu schreiben und dann 2020, als das Buch dann rauskam, da fing das dann an. Und da bin ich wirklich ganz krass ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich hatte null Berührungspunkte mit Öffentlichkeit, mit TV, mit Redaktionen, mit und vor allem natürlich auch mit der Wirkung, die sowas auf andere Menschen hat, die das konsumieren.
Klar. Wie haben deine KollegInnen reagiert auf deine Bekanntheit?
Naja, also das war sehr zwiegespalten. Im Endeffekt hat es mich gewundert, dass so viele fremde KollegInnen aus aller Welt so positiv reagieren und so viel gute Resonanz kommt und man sich austauschen konnte. Im Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, da ist natürlich geredet worden und blöd geredet worden. Niemand hat mir das jemals ins Gesicht gesagt damals. Niemand kam und hat gesagt, hör mal, es hätte ja auch keine Gründe gegeben. Also was hätte man sagen sollen? Das ist total scheiße, was du machst. Mhm. Das ist halt so das Typische, ne? So irgendwie denkt sie, ist was Besonderes, dieses Getuschel hinter deinem Rücken einfach. Das habe ich schon mitbekommen. Das hat mich lange Zeit auch beschäftigt, weil ich es mir nicht erklären konnte. Aber ich denke, das ist dann halt einfach so, wenn dich die Leute kennen und dann wird dir halt irgendwas unterstellt. Das ist Neuland für viele Menschen und vielleicht ist meine Intention auch missverstanden worden. Aber dann bin ich ja 2020 in die Anästhesie gewechselt. Da war ja schon klar, was ich eben nebenher, neben meinem Beruf mache. Und da ist mir sowas tatsächlich nicht begegnet. Es kann daran liegen, dass wir ein ganz kleines Team sind, aber die sind damit groß geworden oder wussten ja schon vorher, was ich mache, und da ist es bis zum heutigen Tag kein Problem.
Ja, voll gut. Du hast vorhin angesprochen schon, dass immer mehr Nachrichten dich erreicht haben von auch Leuten nicht aus dem Pflegebereich. So, mit welchen Themen sind die Leute denn an dich herangetreten?
Na, das sind natürlich Menschen gewesen, die zum Beispiel in der Notaufnahme sitzen und da vielleicht 8 Stunden warten, die vielleicht auf Pflegepersonal getroffen sind, das in dem Moment nicht so reagiert hat, wie man es erwartet hätte oder wie es angemessen gewesen wäre. Das sind Leute, die vielleicht ein Jahr auf einen Facharzttermin warten, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das war so eher der Kritikpunkt. Es kam niemand und sagte, das lief jetzt aber auch mal gut, ich kann das gar nicht nachvollziehen, sondern das waren wirklich die Leute, die einfach in der Realität richtig hart im kalten Wasser angekommen waren.
Und das hat ja irgendwann Ausmaße angenommen, die du teilweise gar nicht mehr stemmen konntest, aber trotzdem noch wolltest.
Das war zu Pandemiezeiten ganz, ganz krass. Und das das Buch kam ja raus und da kam Corona. Also wenn man das so sagen darf, irgendwie hat die Thematik den Zeitpunkt wirklich gut erwischt, weil sich in dem Moment viele dafür interessiert haben. Und Pflege war ja das zentrale Thema über ja, vielleicht 1,5, 2 Jahre. Und das ist halt ich habe vier Wochen auf der Covid-Intensiv auch gearbeitet damals. Elektive OPs wurden ja abgesagt und deswegen bin ich dann damals nochmal zurück auf die Intensiv. Und alle waren verunsichert, alle wussten nicht, was auf uns zukommt. Alle hatten Angst, die hatten wir auch in der Klinik. Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Also wird das jetzt wie in Bergamo, mit was müssen wir rechnen?
Ja.
Wir wussten nur, dass wir gut vorbereitet sind. Und aber trotzdem war da niemand entspannt in dem Sinn, ja. Und ja.
Du hast dann echt, weiß ich nicht, teilweise 3000 Nachrichten am Tag beantwortet noch.
Ja, ich weiß nicht, ob ich 3000 geschafft habe, aber es kamen 3000 rein täglich zu diesen Zeiten. Und ich habe das nebenher gemacht, beim Kochen, ne, beim Hausaufgaben machen, beim Putzen, beim Telefonieren. Also ich habe einfach immer nebenher versucht, allem gerecht zu werden, weil sich durch meine Position, die sich da entwickelt hat, war ich so ein vermeintliches Sprachrohr oder jemand, der jetzt die Möglichkeit hatte, politisch irgendwas zu bewegen, beziehungsweise die ganze Tragweite, diese ganze Misere in die Öffentlichkeit zu bringen. Und daraus ist eine Erwartungshaltung entstanden von draußen. Und die wollte ich erfüllen. Ich war damals nicht so weit, dass ich mir bewusst war, dass ich auch nur ein Mensch bin und dass ich auch noch ein anderes Leben habe nebenher. Ich hatte wirklich nur im Kopf, ich muss das jetzt machen, die zählen auf mich, ich kann vielleicht irgendwas verändern. Und im Endeffekt war das natürlich völlig größenwahnsinnig, dass eine Einzelperson im Internet einen Systemwechsel hervorrufen kann oder irgendwie den Stein anstoßen kann, damit sich das Gesundheitssystem ändert. Aber ich hatte das damals eben während dieser euphorischen Aufmerksamkeitswelle genauso auf dem Schirm.
Wie bist du mit Hassnachrichten umgegangen?
Also am Anfang, weil das hattest du immer mal wieder und ich glaube, das hat jeder, der irgendwie öffentlich ist oder sichtbar ist. Da habe ich dann gedacht, na ja, komm, ist halt so, ne, und habe mir das dann so schön geredet und klar. Verstanden habe ich das nie, vor allem wenn es keine Kritik war. Also sachliche Kritik ist ja die eine Sache und dann persönlicher Hate wegen meinem Pool oder weil der Hund zu dünn ist, das ist die andere Sache. Und das sind Dinge, die lebe ich nicht und deswegen konnte ich das auch nie so gut nachvollziehen. Ganz schlimm war es dann natürlich während Pandemiezeiten, als es dann eben um so Dinge wie Impfung ging und diese Geschichten. Aber auch da habe ich das... Ich wusste für mich, dass ich das nicht schaffe, dass ich das nicht mehr lange schaffe und dass es was mit mir macht, aber habe das nach außen hin einfach abgetan. Also ich hätte zu einem ganz frühen Zeitpunkt schon eine Pause gebraucht oder hätte mich abgrenzen müssen, das habe ich aber nicht gemacht.
Ja, irgendwann ist es ja tatsächlich auch dazu gekommen, dass sich Menschen zusammengerottet haben, um auch, weiß ich nicht, dich fertig zu machen. Vielleicht kannst du darauf auch so ein bisschen eingehen.
Genau, also es... ich glaube, die Leute waren damals auch einfach extrem dünnhäutig und da ist dir einfach das Wort im Mund rumgedreht worden und ich habe mich nie hingestellt und habe gesagt, bitte lasst euch alle impfen. Ich habe meine Haltung einfach ganz klar kommuniziert. Ich bin ja selber auch an Covid erkrankt und war zu dem Zeitpunkt noch nicht geimpft und habe dann ganz schlimmes Long Covid entwickelt. Es gab ja dann aussichtsreiche Studien, dass eine Impfung dann die Symptome lindert und solche Dinge habe ich geredet einfach. Und das passierte dann eben, es war ein Satz, ich kann ihn nicht mehr wiedergeben. Ich glaube, man hat mir unterstellt, dass ich eine generelle Impfpflicht fordere, was ich nie getan habe. Und dann hat sich auf Telegram eine Querdenkergruppe zusammengerottet, da waren 300 Leute drin. Ich habe das durch Zufall, das hat mir jemand zugeschickt. Da hat man also ganz offensiv dazu aufgerufen, mich fertig zu machen. Dann haben sich die Leute wirklich die Mühe gemacht, auch meinen Arbeitgeber ausfindig zu machen. Das war damals nicht so schwer durch die ganze Geschichte vorher. Da sind einfach Informationen geleakt worden auch mit einem erklärten Ziel. Und daraus resultierten dann Dinge wie, ich bin einkaufen gegangen, dann hat man mir vor die Füße gespuckt. Morgens vor der Klinik, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, haben sich Gestalten rumgetrieben und mir was zugezischt, ich solle vorsichtig sein. Und
unfassbar.
Dann war mein, und das, also das war dann der absolute
Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Tiefpunkt. Dabei war das Auto zerkratzt komplett im Carport. Also das konnte auch nicht außerhalb passiert sein. Das bedeutete ja, dass jemand wusste, wo ich wohne, wo mein Auto steht. Und also der komplette Kotflügel zerkratzt. Auf der Heckscheibe stand mit Lippenstift geschmiert Impfhure oder Pharmahure. Und dann war eben auch jemand in meinem Garten und hat 3 der 5 Meerschweinchen mit Blaukorn vergiftet. Und das ist so ein Gefühl, ich glaube, das geht vielleicht Menschen ähnlich, bei denen mal eingebrochen wurde. Nur, dass da die Intention nicht war, gezielt die Leute fertig zu machen, sondern da ist man auf Raub aus. Aber das ist eine Verletzung deiner Privatsphäre und dann fühlst du dich nicht mehr sicher einfach. Und ich habe ja auch 2 kleine Kinder, also damals waren sie ja noch kleiner, da ist erst einer in die Schule gegangen, die Kleine noch in den Kindergarten. Die schliefen ja keine 4 Meter entfernt von diesem Meerschweinchenstall. Und dann wusste ich einfach nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Ich habe das natürlich angezeigt, aber ne, man kann sich ja denken, wenn da nachts irgendeiner kommt und du hast, weiß nicht wer und hast auch überhaupt keinen Anhaltspunkt, dann kommt da nicht viel bei rum. Und dann habe ich morgens einfach gedacht, fuck, wenn die jetzt in die Schule laufen, woher weiß ich denn, dass da jetzt niemand hinterm Baum steht und vielleicht das Kind abpasst? Wie weit geht so jemand?
Ne? Horror.
Ja.
Oh Mann, ey. Wie hat deine Psyche darauf reagiert?
Es fing dann an, ich saß einmal im Auto und dann habe ich auf einmal existenzbedrohende Angst bekommen. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, vor was. Also es ist nichts passiert, ich bin einfach gefahren. Ich habe geschwitzt, hatte Herzrasen und ich konnte auch nicht mehr fahren. Ich habe mich gerade so an den Seitenstreifen geschleppt. Ich wusste nicht mehr, wie Bremse und Gas funktioniert. Es ging gar nichts mehr. Und ich dachte, ich sterbe jetzt. Ne? Jetzt sterbe ich. Und das hat sich wiederholt in vielen Situationen einfach. Und ich war immer jemand, der mental sehr stark war. Ich kannte das nicht. Ich bin auch, muss man dazu sagen, so groß geworden, dass es diese Dinge nicht gibt und dass man sich nicht so anstellen soll, wenn es dir mal schlecht geht. Das habe ich schon differenzieren können, aber ich hätte mich selbst nie als jemanden bezeichnet oder ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren kann und das hat mich noch mehr verwirrt. Und dann habe ich auch nicht mehr geschlafen. Ich konnte nicht mehr schlafen einfach. Du liegst dann abends im Bett und dann hast du das Gedankenkarussell deines Lebens. Es schießen dann so wie Blitze, schießt es in deinen Kopf. Und dann jedes Geräusch, das ich gehört habe, kommt jemand. Also es war wie 24 Stunden unter Starkstrom stehen einfach.
Ja, du hattest auch sogenannte Schlafparalysen. Ich habe das online irgendwie mal gelesen. Wie krass ist das bitte? Kannst du kurz auch mal erklären, was das ist und wie sich das anfühlt?
Ich wusste auch nicht, was das ist. Ich habe das googeln müssen danach und habe dann eben auch Menschen gefragt, ob sie das mal erlebt haben. Und also bei mir war das so, das war eben auch genau in dieser Phase. Ich bin ins Bett gegangen, ich bin ja eine Bauchschläferin, habe mich hingelegt und so kurz vorm Einschlafen habe ich gemerkt, wie mich was an die Decke zieht. Also ich bin nach oben geschwebt und ich habe mich dann im Bett liegen sehen. Und natürlich, ich bin sehr katholisch groß geworden. Mein erster Gedanke war, du stirbst. Also du siehst dich jetzt selber hier unten liegen. Du hattest gerade einen Herzinfarkt oder irgendwas anderes. Und jetzt holt dich der liebe Gott und jetzt ciao. Ich hatte währenddessen aber keine Angst in dem Sinne, sondern es war einfach nur, ich war verwirrt. Ich dachte, was ist denn? Und die Angst kam erst, als ich dann schreien wollte und wollte mich bewegen und es ging nicht. Es ging nicht. Das war wie so ein Magnet, als wäre ich der Pluspol und oben ist Minus. Und ich bin nach oben gezogen worden. Und wahrscheinlich, es hat sich angefühlt, als wären das 20 Minuten oder Stunden aber wahrscheinlich waren das nur wenige Sekunden. Und Schlafparalysen werden natürlich durch Noxen ausgelöst, also Stress, Drogen, Alkohol, Medikamente, das hat ganz verschiedene Gründe und wahrscheinlich war, bei mir war das natürlich diese Ausnahmesituation, diese psychische. Und dann habe ich eine Freundin getroffen, die dann meinte, diese Schlafparalysen kennt sie seit ihrer Kindheit. Und das war bei ihr denn so, die sah Monster vor ihrem Bett. Also die hat wirklich reale Kreaturen gesehen, auch wahrscheinlich wirklich nur Sekunden, aber gefühlt stundenlang schlägst du dich dann mit sowas rum.
Ja. Wie hat denn dein Umfeld reagiert auf, ja, deinen Abbau?
Die haben ganz früh, das weiß ich noch, und das war vielleicht ein halbes Jahr, nachdem das Buch erschienen ist, also schon 2020, gesagt, du musst ein bisschen langsamer machen. Du siehst nicht gut aus, ne? So, du bist gestresst, und ich konnte mich ja dann natürlich auch den Dingen, die vorher normal waren, soziale Kontakte, meine Familie, denen konnte ich mich nicht mehr so widmen wie früher. Und sagte, ich habe keine Zeit, ne? Und ich habe viel vergessen. Und ich habe das aber alles jahrelang in den Wind geschlagen und habe gesagt, komm, das wird schon, krieg das schon hin. Klar, was soll denn passieren? Und das ist rückblickend ganz schlimm, weil ich habe ja das engste Umfeld zu Wort kommen lassen, auch in dem Buch. Und mir hat bis zu dem Zeitpunkt niemand so klar und deutlich gesagt, was er einfach gefühlt hat und wie er mich wahrgenommen hat. Und das war für mich auch total schlimm. Das war sehr, sehr schmerzhaft, weil ich überhaupt nicht gemerkt habe, was ich eigentlich denen, die mir am liebsten sind, auch damit angetan habe, auch wenn nicht bewusst. Aber ich habe das einfach nicht aufnehmen können und einfach immer weggeschoben.
Ja. Wie hast du es dann letztlich geschafft, die Notbremse zu ziehen? Gab es da eine Art Schlüsselmoment?
Ich bin völlig eingekracht. Das war an einem Ostersonntag. Das war vielleicht so 2 Monate, nachdem das hier mit diesen Morddrohungen so anfing. Da kam ja nachts mal eine Nachricht, dass er mir einen Kopfschuss verpassen will und dass er mich heute Nacht holt. Und dann bin ich ja mit meinem Messerblock im Wohnzimmer gesessen und habe die Nacht durchgemacht und gewartet, dass er, wer auch immer er war, kommt. Und das bleibt ja nicht in den Klamotten hängen, sowas. Und ich habe mich da weiter durchgeschleppt, und an diesem Ostersonntag sind mir alle Sicherungen durchgebrannt, und da ist überhaupt auch gar nichts Schlimmes passiert. Es mag vielleicht ein falsches Wort gewesen sein, vielleicht eine Schlagzeile im Fernsehen, ein Satz, der mich getriggert hat. Ich konnte nicht mehr. Ich bin völlig zusammengebrochen, und das Schlimme war, dass das eben auch wieder an meinen Freunden ausging, weil die waren glücklicherweise auch zu dem Zeitpunkt da, und es fühlte sich für mich so an, als wäre ich aus meiner Haut rausgeschlüpft und irgendein fieses Monster in mich rein, und ich hätte die Kontrolle abgegeben. Und da habe ich gemerkt, so kann es dann eben nicht weitergehen. Ja, da kannte ich mich selber nicht mehr. Das war ein absoluter Kontrollverlust.
Ja. Was hat dir denn letztendlich geholfen, um zu heilen?
Ich habe mir eine Pause genommen. Ich habe angefangen, mir Pausen zu nehmen, und dann habe ich natürlich auch das hat mich viel Überwindung gekostet, eben professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Ich habe eine Therapie gemacht, und das mache ich heute noch, wenn auch nicht mehr in so kurzen Abständen. Ich bin sowieso der Meinung, dass das jedem Menschen hilft, einfach Absolut. Sein Leben mal zu reflektieren, über gewisse Dinge nachzudenken. Und wenn es nur eine Bestandsaufnahme meines aktuellen Lebens, meiner Lebenssituation ist, ne, so, ich merke, das tut mir einfach gut, und meine Therapeutin sagt, das machst du gut, aber wenn ich nur gelobt werde einfach von professioneller Seite, dann weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja. Das habe ich gemacht, und dann hat es lange gedauert, bis auch die Einsicht kam, dass ich meine Prioritäten einfach falsch gesetzt hatte. Und das heißt, ich konnte ja nicht loslassen. Ich habe gedacht, ich enttäusche die ganze Welt, wenn ich jetzt dieses Insta-Ding sein lasse und mich zurückziehe. Und das war ein wichtiger Schritt, dass ich das einfach losgelassen habe, dass ich eingesehen habe, dass die Verantwortung und die Last der ganzen Welt bezüglich dieses Gesundheitssystems und des Aktivismus nicht auf meinen Schultern lastet. Und seitdem das weg ist, seitdem ich den ersten Satz in diesem Buch geschrieben habe, ist das, als wäre ein Felsbrocken von meinem Herz gerollt. Und ich fühle mich jetzt so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich fühle mich frei. Frei, ja. Tatsächlich.
Richtig, richtig schön. Ja, also ich finde es, ich war auch im ersten Moment so ein bisschen so, krass, dass sie jetzt irgendwie trotz alledem so weitermacht. Ne? Du bist weiterhin Krankenschwester, du machst weiterhin Social Media, du hast jetzt das zweite Buch rausgebracht. Aber ja, das ist dann doch einfach die Prioritätenverschiebung, die man für sich dann einfach machen muss. Ja.
Das ist ein ganz anderer Rahmen, und ich werde ab nächstem Jahr auch mehr arbeiten in der Klinik, weil ich finde, dass die Arbeit im OP, ich bin in der Anästhesie, das ist viel weniger anstrengend, als die ganze Zeit am Handy zu sitzen. Und es tut was für mich. Und ich habe da jetzt einfach mittlerweile auch mehr das Gefühl, dass ich da mehr bewirken kann, als einfach hier hinter dem Bildschirm.
Ja, apropos bewirken, du hast dein erstes Buch schon angesprochen, da hast du vor allem darüber aufgeklärt, was sich im Gesundheitssystem ändern muss. Wie sieht's denn aus? Hat sich in den 4 Jahren seit der Veröffentlichung was getan?
Ja, es ist schlimmer geworden.
Okay? Oh Mann.
Und das geht auch Tag für Tag so weiter. Ich könnte dieses Buch von 2020, und das ist super bitter, nochmal ganz genau so schreiben. Wort für Wort. Und das ist super bezeichnend, weil ich dachte, das muss doch jetzt irgendwie der Stein des Anstoßes sein. Wir hätten während der Pandemie historische Chancen gehabt, etwas zu bewirken, irgendwas zu verändern. Aber es wird schlimmer und das muss man so sagen. Und ich kann leider auch guten Gewissens nicht mehr sagen, es ist 11:55, sondern wir haben 10 nach, wenn nicht 15:15. Es liegt natürlich auch, es hat so viele Gründe. Es gibt ja nicht diesen einen Grund, warum das so ist, sondern wir sind als Pflegende natürlich auch eine wirklich total inhomogene Berufsgruppe und leider sehr schlecht organisiert, haben politisch keinen Fuß in der Tür. Da ist es dann natürlich auch schwierig, mit einbezogen zu werden, denn die Pflege, und das ist das Hauptproblem, wird gesundheitspolitisch völlig außen vor gelassen. Und es gäbe so viele Möglichkeiten, das mit einzubeziehen, um auch gewisse Lücken zu kompensieren. Aber es tut sich nichts. Das sind so laue Reformchen, die wirklich systemisch für die, die am Bett stehen und für die, die in den Betten liegen, nichts tun.
Was würdest du denn ändern? Also was hätte in der Politik schon längst passieren müssen?
Ja, das ist diese eine schwierige Frage, auf die es keine einzige Antwort gibt, weil es einfach unglaublich viele multifaktorielle Einflüsse sind, die unser System so krank gemacht haben über Jahre. Meine Pflegenotstand, den haben wir seit 20 Jahren. Das ist nichts, was ich vor 6 Jahren erfunden habe. Ich meine, jetzt im Moment erleben wir zum Beispiel diese strukturelle Flurbereinigung, sprich Krankenhausschließung, was ich von der monetären Seite verstehen kann. Klar, die Krankenhäuser rentieren sich nicht mehr, aber da müsste man halt über ein Finanzierungsmodell nachdenken. Da müsste man drüber nachdenken, ob es sinnig ist, dass irgendwelche Hedgefonds aus Kanada Kliniken aufkaufen und dann Geld verdienen. Die machen ja Gewinn. Die machen Gewinn. Und diese kommunalen Krankenhäuser müssen wir zumachen. Die Leute haben keine Anlaufstelle mehr. Und wo sollen sie denn hingehen? Also es läuft ja wirklich in eine völlig falsche Richtung. Es ist wirklich profitorientiert. Aber niemand hat einen Backup-Plan, wie das mit den anderen Kliniken ist, die kommunal geführt sind. Ich verstehe nicht, dass man darüber hätte man schon früher nachdenken können. Es gibt sowas wie Community Health Nurses zum Beispiel. Das sind akademisierte Kollegen, die wie früher, so platt gesagt, war das die Dorfschwester, ne? Aber die quasi diese geriatrischen Patienten, die können die abfangen, die haben die Befähigung dazu und auch die Ausbildung und die Kompetenz. Das müsste man ausbauen, das müsste man etablieren und zwar schneller als schnell, weil so schnell kannst du ja nicht gucken, wie Kliniken schließen oder Geburtsstationen oder Entbindungsstationen, Geburtshäuser. Es ist einfach nur gruselig. Zugemacht ist schnell, aber aufgefangen ist halt nicht.
Ja, es klingt alles sehr frustrierend irgendwie. Also ich frage mich auch so, Aktivismus zu machen, macht das überhaupt noch Spaß, wenn es nichts bewirkt?
Nichts bewirkt ist ja auch falsch. Also ich habe mir die Frage auch gestellt, war das jetzt alles umsonst? Und das fühlt sich ja dann irgendwie wirklich so an, als hättest du 6 Jahre verplempert und ganz viel geopfert, dich selber kaputt gemacht für nichts. Mit dem Gedanken habe ich mich rumgeschlagen, aber so ist es nicht. Es ist wie wenn 9 Leute sagen, du siehst ganz toll aus in der Bluse und der andere sagt, die tut nichts für dich, da hast du ein breites Kreuz. Du regst dich über den einen auf, nicht über die 9, die sagen, du siehst super aus. Ja. Und so war es bei mir auch. Eigentlich hat das alles sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Ich glaube, es hat vielen Menschen Mut gemacht, viele konnten sich identifizieren und ich glaube wirklich auch durch das Engagement an den allgemeinbildenden Schulen, dass ich gut vermitteln kann, klar vermitteln kann, warum dieser Beruf so schön ist, warum er dich erfüllt, warum er dich glücklich macht. Aber die Rahmenbedingungen sind es einfach, die dich halt einfach so begrenzen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die mediale Berichterstattung. Du kannst auch beim Steuerberater unglücklich sein oder im Rathaus oder als Ingenieur. Nur darüber zerreißt sich die Presse halt nicht das Maul, weil da ist kein Clickbaiting zu ergattern. Das steht halt so nicht im Fokus. Du kannst überall unglücklich sein, aber du musst es halt einfach probieren. Wir haben halt dieses schlechte Image, das uns im Nacken sitzt. Oder was heißt schlecht? Einfach dieses düstere Image. Und natürlich muss ich das immer die Balance halten zwischen Aktivismus, Berichterstattung und den Problemen, die man benennt. Aber würde mir nie einfallen, jemandem davon abzuraten, diesen Beruf zu ergreifen. Niemals. Und meinen eigenen Kindern auch nicht. Man muss es probieren. Man kann glücklich werden. Wie gesagt, es garantiert mir niemand, dass mein Großer jetzt als Schreiner glücklich wird. Weiß ich doch nicht. Er muss es probieren.
Ja, total. Ich muss immer wieder dran denken, dass in der Corona-Pandemie geklatscht wurde und alle die Wertschätzung dahin geschickt haben. Ist von dieser Wertschätzung noch was übrig?
Ja, finde ich schon. Ich finde, das Klatschen, das hat man damals ja so ein bisschen, das war immer so ein, ja, auch so ein Teaser irgendwie, um das auszuschlachten, aber jetzt mal ganz im Ernst. Was hätten die Leute denn machen sollen während dem Lockdown? Die konnten ja nicht raus. Das war Wertschätzung. Das war halt wirklich so das letzte Ding, was man gemacht hat. Das war ehrlich gemeint. Da bin ich der festen Überzeugung. Und mir ist bis zum heutigen Tag auch niemand begegnet, der zu mir gesagt hat, was hast du für einen Scheißjob? Oder der despektierlich war mir gegenüber. Man kann googeln. Statista, der meist wertgeschätzte Beruf, das ist die Krankenschwester Platz 2. Pflegeberufe Platz 2. Platz 1 sind die Feuerwehrmänner, die holen wir leider nicht mehr ein. Das ist schwierig, aber wir sind Platz 2. Und das, ja, finde ich, merkt man auch. Natürlich sind die Patienten, ob ihrer Situation, ob der Rahmenbedingungen, ob dem, was ihnen passiert, auch mal mies drauf, schlecht gelaunt, dann sind wir der Katalysator, wir kriegen das ab. Das kriegen aber die Bahnmitarbeiter auch ab, wenn der Zug nicht kommt. Das, ja, ist halt einfach so. Das total. Hat aber nichts damit zu tun, dass der Beruf nicht wertgeschätzt wird, und das Gefühl habe ich überhaupt nicht.
Franzi, in deinem Buch schreibst du, dass du dich zu gewissen Themen in Zukunft nicht mehr äußern möchtest. Welche Themen sind das?
Das ist alles, was so ein bisschen Sprengstoffgarantie birgt. Also das ist allen voran diese Impfgeschichte. Ne? Mache ich nicht. Sage ich nichts mehr dazu. Und dann alles auch, ich mische mich in nichts ein. Ich versuche einfach höflich zu bleiben. Also was heißt, ich versuche höflich zu bleiben, das war ich immer. Aber ich schreibe meine Haltung zu gewissen Dingen, zu Beschlüssen, zu politischen Entscheidungen. Aber ich mische mich auch in diese, innerhalb der Community, in diese Diskussionen, auch wenn es mir unter den Nägeln brennt, mische ich mich nicht ein, sage ich nichts dazu, halte ich mich raus. Möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht ein Teil von irgendeiner Gruppierung sein. Das sage ich ganz bewusst, weil ich in der ganzen Zeit, wo es eben so steil bergauf ging mit der Bekanntheit und dem vermeintlichen Fame, du wusstest eine Zeit lang nicht mehr, wer ist Freund und Feind. Wer findet dich gut und wer will von dir profitieren? Und ich war so enttäuscht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin da eh super empfindlich, dass Menschen, die, von denen ich am Anfang gedacht habe, wir ziehen so an einem Strang, wir haben dieselbe Intention, dasselbe Ziel, wie ich da wirklich auf die Nase gefallen bin, weil sich dann einfach nur rausgestellt hat, wenn du nicht genug hofiert wurdest, wenn sie nicht genug von dir profitieren konnten, wenn ich sie nicht gerepostet habe, wenn es keinen Support gab, dann war das ganz schnell nicht mehr dein Freund. Und das hätte ich von vielen nicht gedacht. Das war schlimm für mich. Sowas ertrage ich auch im echten Leben ganz, ganz schlecht. So, es fühlt sich wie Verrat an einfach.
Absolut, ja. Bereust du es damals, so nach vorne gegangen zu sein, oder bist du im Nachhinein auch stolz auf dich?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil, wie gesagt, ich habe schon oft überlegt, war es das jetzt alles wert, war das umsonst, aber war es nicht. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich einfach so auf stumm geschaltet habe, dass ich so so viele verschiedene Versionen von mir erschaffen habe, die das irgendwie kompensiert und durchgehalten haben, dass ich nicht auf meine Familie und Freunde gehört habe. Ich bereue nur, dass ich nicht früher schon die Bremse gezogen habe. Ansonsten, glaube ich, war das alles schon gut so, wie es war.
Ja. So, wir kommen schon zur letzten Frage. Und zwar eine Frage, die ich finde, ist auch ganz, ganz wichtig, weil die halt auf den Nachwuchs auch abzielt. Was würdest du jungen Menschen raten, die in deinem Berufsfeld arbeiten wollen? Worauf muss man vielleicht auch achten, um sich selbst zu schützen?
Man muss sich selbst als seine erste Priorität sehen und setzen. Und das ist super wichtig. Und da könnte man jetzt ein Beispiel nennen, das Einspringen zum Beispiel, ne? Das ist ja nur noch Löcher stopfen. Also du könntest ja jeden Tag jemanden anrufen, kannst da einspringen. Die Zeit, die du, wenn du eh schon am Wochenende arbeitest, was ich jetzt nie schlimm fand, oder im Schichtdienst, aber du verlierst natürlich so ein bisschen Zeit, auch im sozialen Bereich, da muss man sich anpassen, das geht schon irgendwie. Aber wenn du dann irgendwann 3 Wochenenden hast oder 4 Wochenenden oder gar kein Wochenende mehr frei im Monat, dann musst du dich schon fragen, so für was mache ich das jetzt? Es gibt immer so kleine erpresserische Sätze, deine Patienten brauchen dich doch, deine Kollegen brauchen dich doch, das mag stimmen, aber wenn du selber kaputt gehst und ausbrennst, so dann haben deine Kranken, deine Patienten nichts von dir, dann haben deine Kollegen nichts von dir und deine Kinder erst recht nicht und die Zeit bekommst du nicht zurück. Und das hat meine Schulleitung mir damals 2004 schon eingebläut, von oben bis unten den ganzen Tag mantraartig, Kranke können keine Kranken pflegen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es mag vielleicht auf irgendjemanden egoistisch wirken, aber wenn du selber gesund bist, kannst du arbeiten und helfen. Wenn du selber krank bist, und das wirst du, wenn du dich über Jahre lang aufopferst und emotional erpressen lässt, dann ist Feierabend für alle Beteiligten.
Ja. Franzi, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und für, ja, auch alles, was du machst. War sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Ich bin eigentlich nur auf Instagram unterwegs, unter The Fabulous Franzi findet man mich da.
Yes, checkt sie unbedingt aus. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert die ganze Kiste doch und gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und Co. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Eine neue Folge gibt es alle 2 Wochen immer freitags. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.